Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend. Es war ein Leben wie im Rausch, das die Formel-1-Rennfahrer in den 70er Jahren führten, in dieser kleinen Welt der Zirkusaffen, wie er sie einmal nannte. Niki Lauda, hier in seinem ersten Weltmeisterjahr 1975. Er strahlte weit über diese Manege hinaus und doch war er nicht der Rockstar in diesem Zirkus, sondern ein Perfektionist, akribisch, diszipliniert, einer, der anscheinend nichts dem Zufall überließ, bis es auch ihn erwischte. Er überlebte die Flammenhölle vom Nürburgring nur knapp und setzte sich nur 42 Tage nach seinem Unfall wieder hinters Steuer. Ein Kämpfer, der das Unmögliche möglich machen wollte. Auch später abseits der Rennstrecke, weil für den Mann mit der roten Kappe Stillstand, wie er selbst sagte, das Langweiligste war, was es gibt. Jetzt ist Niki Lauda im Alter von 70 Jahren gestorben. Thomas Klinger.
Niki Lauda, eines der markantesten Gesichter der Formel 1. Eins, das vom Leben gezeichnet ist. Immer in Verbindung mit der Erinnerung an jenen Horrorcrash 1976 auf dem Nürburgring.
Er ist sicherlich eine ziemliche Einmaligkeit in der Motorsportwelt und ich glaube, man kann sagen, sogar in der ganzen Sportwelt.
Ferrari bekundet Anteilnahme. Unser aufrichtiges Beileid gilt der Familie und seinen Freunden. Ciao, Niki. Von jungen Jahren an Autonarr. Gegen den Willen seiner wohlhabenden Familie, ohne finanzielle Mittel, bahnt sich Niki Lauda seinen Weg in die Formel 1. Risikobereit, rücksichtslos, erfolgreich. 25 Siege, 3 Weltmeistertitel. Der Tag, der sein Leben verändert, der 1. August 76. Lauda überlebt die Flammenhölle knapp. Mit schweren Brandwunden, später folgen 2 Nieren und eine Lungentransplantation.
Es gab einen Moment, wo ich mir dachte, jetzt stirbst du. Weil es war einfach ein erlösendes Zurückfallen rücklings in ein tiefes Loch, war das angenehme Gefühl und denkt man, super, jetzt ist diese ganze Pein und Schmerzen hört jetzt auf und im selben Moment erschrickt man natürlich, wenn man sich denkt, das ist jetzt aus.
Der Kämpfer kommt so schnell zurück, dass er zur Legende wird. Nur 6 Wochen nach dem Unfall sitzt Niki Lauda wieder in einem Formel-1-Boliden. Im Jahr darauf wird er erneut Weltmeister.
Wenn ich mich aus dem Rennsport zurückziehen will, möchte ich das selber entscheiden dürfen. Das heißt, nicht durch einen Unfall oder wenn meine Frau mich anjammert, ich soll jetzt aufhören. Für mich war wichtig zu sagen, ich möchte entscheiden. Irgendwann einmal habe ich dann genug gehabt von dem Kreis herumfahren und dann habe ich gesagt, so, jetzt höre ich auf.
Lauda macht den Pilotenschein, baut eine eigene Fluggesellschaft auf. Auch hier mit Schicksalsschlägen. 1991 stürzt eine Maschine der Lauda Air in Thailand ab. Niemand überlebt. Nach eigenen Aussagen sein schwärzester Tag. Der Formel 1 bleibt er treu. Als Berater, TV-Experte und Teamchef. Er ist für den Aufstieg von Mercedes mitverantwortlich. Welchen Menschen verlieren wir?
Ich glaube, einen wirklich ganz, ganz einmaligen, der seinen Weg gegangen ist, der immer nach außen hin tough war, aber auch ein wirklich lustiger, tiefer, herzlicher Zeitgenosse, der einen unheimlich guten Humor hatte.
Daniel Brühl hat im Hollywood-Film Rush die Legende Lauda gespielt.
Der mutigste Mann, den ich je getroffen habe. Immer ehrlich, gerade heraus und unverblümt. Niki hat dir immer die Wahrheit ins Gesicht gesagt, egal wie unangenehm sie war. Wir werden dich vermissen. Mach's gut, Niki.
Seine Wahrheit hat Lauda den 2 Söhnen aus erster Ehe auch oft gesagt.
Ich habe ihm schon öfter erklärt, sie sollen einen anständigen Beruf erlernen.
Als da wäre?
Ja, was immer es ist, aber nicht reinfahren.
Das hat nicht geklappt. Lukas managt Matthias, der seit Jahren in der Langstrecken-WM fährt. Selbst der willensstarke Niki Lauda hat zu Lebzeiten nicht alle Entscheidungen treffen können.
Während die Österreicher also einem ihrer größten und bekanntesten Landsmänner nachtrauern, richtet die Politik des Landes den Blick nach vorn. Auch wenn noch nicht allzu klar ist, wie es da nach dem Platzen der Regierungskoalition wegen des Ibiza-Videos weitergeht und nicht nur das Parlamentsgebäude derzeit eine Baustelle ist. Bundespräsident Van der Bellen hat zwar Bundeskanzler Kurz beauftragt, die frei gewordenen Ministerposten der rechtspopulistischen FPÖ mit Experten nachzubesetzen. So soll Österreich bis zur geplanten Neuwahl im September dann handlungs- und regierungsfähig bleiben. Doch möglicherweise droht der Regierung Kurz schon viel früher das aus. Am kommenden Montag soll Kurz sich in einer Sondersitzung des Parlaments einem Misstrauensvotum stellen. Über den Machtpoker in Wien und wie der bei den Österreichern ankommt, Till Rüger.
Zwischen Burenwurst und Käsekreiner am Würstelstand von Manfred Zwickel trifft Politik auf österreichische Realität. Seit 10 Jahren wählt er die Rechtspopulisten von der FPÖ, doch jetzt hat er genug von HC Strache.
Ich war Fan von ihm, nach dieser Geschichte nicht mehr. Es hat mich zutiefst berührt.
So geht es derzeit vielen in Österreich. Die politischen Folgen des Ibiza-Skandalvideos halten das Land in Atem.
Ich habe ein schweres Wochenende hinter mir. Ja?
Warum?
Weil ich den ganzen Tag vor dem Fernseher gesessen bin und gewartet habe, dass unser lieber Herr Sebastian was sagt. Ja?
Das Ende der Regierung von Sebastian Kurz lasse sich am besten mit einem weißen Spritzer ertragen, sagen sie hier am Naschmarkt.
Es ist entsetzlich und es passiert bereits schon zum 4. Mal, dass eine Koalition mit der FPÖ platzt.
Weil sie herausgestellt haben, dass die Politik so ist, wie sie ist.
Nur knapp 1 Kilometer entfernt erreicht die politische Krise auch die Regierungsspitze. Zwar sollen die Minister der FPÖ nun offiziell durch unabhängige Experten ersetzt werden. Wie es aber mit dem ÖVP-Bundeskanzler weitergeht, ist offen. Am Abend richtete der Bundespräsident mahnende Worte an die Parteien.
Denken Sie bitte jetzt nicht daran, was Sie für Ihre Partei kurzfristig herausholen können, sondern denken Sie daran, was Sie für Österreich tun können.
Die Oppositionspartei Jetzt will in jedem Fall am kommenden Montag ein Misstrauensvotum im Parlament einbringen, erörterte das auch schon mit dem Bundespräsidenten.
Ich teilte ihm mit, dass ich hoffe, dass wir eine parlamentarische Mehrheit finden werden für unseren Misstrauensantrag gegen Sebastian Kurz.
Nach anfänglicher Zustimmung relativierte die bisherige Regierungspartei FPÖ ihre Zusage, das Misstrauensvotum zu unterstützen. Auch die SPÖ hält sich bedeckt. Die Sozialdemokraten wollen nur ungern mit den Rechtspopulisten gemeinsame Sache machen. Doch ohne SPÖ wäre ein Misstrauensvotum wohl erfolglos. Am Wiener Naschmarkt jedenfalls finden die meisten Sebastian Kurz zwar immer noch irgendwie gut, aber er habe sich mit der falschen Partei ins Bett gelegt und zahle jetzt einen hohen Preis. Einige wollen deshalb bei der nächsten Wahl lieber daheim bleiben.
Ich habe schon alles Mögliche sitzen gehabt in dem Laden. Ist wurscht, ob rot, schwarz, blau, grün. Ich hoffe und glaube, dass Veränderung irgendwann mal kommt. Aber ich glaube nicht, dass ich es miterleben werde.
Das Schicksal von Sebastian Kurz als Bundeskanzler, das könne er eh nicht beeinflussen, sagt Manfred Zwickel und kümmert sich weiter um seine Geschäfte.
Als vor knapp 2 Wochen bekannt wurde, dass Deutschland bis 2023 mit 124 Milliarden Euro weniger Steuereinnahmen rechnen kann, als noch im Herbst erwartet, da begann das große Nachrechnen. Denn schnell wurde klar, von so manchen ihrer Lieblingsprojekte muss sich die Bundesregierung nun wohl verabschieden. Nur von welchen? Die SPD will unbedingt an ihrer Fürsorge für Rentnerinnen und Rentner festhalten, mit einer Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die ist nicht gerade günstig zu haben, doch wie Moritz Rödle nun erfuhr, wollen Arbeitsminister Hubertus Heil und Finanzminister Olaf Scholz sich da auf eine Finanzierung geeinigt haben.
Stefanie John aus Neunkirchen im Saarland ist Rentnerin. Sie bekommt Erwerbsminderungsrente, rund 500 Euro monatlich. Zum Leben reicht ihr das nicht. Sie ist auf Grundsicherung angewiesen. Aber auch damit ist das Geld knapp. John findet, durch ihre Lebensleistung habe sie eigentlich mehr verdient.
Ich habe 40 Jahre gearbeitet, meist 3/4 oder Teilzeit wegen Krankheit. Ich habe meine Mutter gepflegt, meinen Sohn erzogen und mit einer Grundrente von, sagen wir mal, 1000 Euro rund könnte ich gut leben.
Die SPD will Menschen wie Stefanie John nun besser stellen. Das geht aus einem Gesetzentwurf hervor, der dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt. Die Grundrente gibt es für aktuelle und künftige Rentner. Wer mindestens 35 Jahre eingezahlt hat, soll sie bekommen. Allerdings muss man vorher im Durchschnitt mindestens 775 Euro verdient haben. Laut einer Berechnung des Bundesarbeitsministeriums könnten Rentner, die vorher rund 500 Euro bekommen haben, mit Grundrente auf deutlich über 900 Euro kommen.
Es sind Altenpflegerinnen, es sind beispielsweise auch Friseurinnen, es sind Lagerarbeiter, also fleißige Menschen, die sich das verdient haben.
Zunächst soll die Grundrente 3,8, später 4,8 Milliarden Euro kosten. Finanzieren will die SPD das Projekt unter anderem durch die Abschaffung der sogenannten Mövenpick-Steuer und durch Einnahmen aus einer europäischen Finanztransaktionssteuer, die es bis jetzt aber noch nicht gibt.
Wir haben dafür gesorgt, dass das ordentlich gerechnet ist und dass man das alles bezahlen kann, und zwar in guten und auch in schlechten Zeiten.
Ob die Grundrente gesetzt wird, ist aber fraglich. Die SPD will keine Bedürftigkeitsprüfung wie im Koalitionsvertrag vorgesehen. Genau darauf besteht aber die Union.
Wir wollen mit der SPD zusammen, so wie wir es verabredet haben, eine Grundrente schaffen und all diejenigen, die lange gearbeitet haben, die Kinder erzogen haben und die gepflegt haben, finanziell besser stellen. Aber bitte bei Bedarf und nicht bei Leuten, die andere zusätzliche Einkommen haben. Und deshalb ist mit uns nur eine bedarfsgeprüfte Grundrente zu machen.
Rentnerin Stefanie John ist gegen so eine Prüfung. Schon die Prozedur bei der Grundsicherung findet sie erniedrigend.
Wenn sich was im Leben verändert, das muss man sofort angeben, sonst wird einem das Geld gestrichen oder gekürzt. Ich finde, das ist, das Leben ist dann nicht mehr lebenswert.
Sollten sich Union und SPD trotz der Differenzen einigen, soll das Gesetz noch im Sommer ins Kabinett.
Millionen User nutzen seine Produkte, ohne sich irgendwelche Gedanken dabei zu machen. Regierungen weltweit bekommen aber tiefe Sorgenfalten, wenn es um den chinesischen Technologiekonzern Huawei geht, hier die Firmenzentrale in Shenzhen. Weil der Verdacht im Raum steht, der Netzwerk- und Smartphone-Anbieter könnte seine zentrale Position an Schnittstellen der digitalen Welt zu Spionagezwecken ausnutzen. Die USA hatten Huawei deswegen auf eine schwarze Liste gesetzt, woraufhin Google sein Betriebssystem Android für Huawei-Handys und Tablets sperrte. Zwar setzte die US-Regierung heute diese Sanktionen teilweise wieder aus, zumindest für die nächsten 90 Tage. Es bleibt aber die Frage, wie sehr ist Huawei wirklich ein Sicherheitsrisiko? Daniel Satra.
Scharfes Bild, klare Konturen. Marie Römer hatte Spaß an ihrem Huawei-Handy, bis das Unternehmen erneut zum Politikum wurde.
Man ist einfach verunsichert, weil man nicht genau weiß, was das jetzt für einen persönlich bedeutet. Kann verschiedene Auswirkungen haben. Ist mein Handy jetzt sicher? Kriegt es die Sicherheitsupdates? Natürlich das eine. Kann ich weiterhin alle meine Apps nutzen? Kommt irgendwann die Nachricht, so mit dem Betriebssystem funktionieren die Apps nicht mehr?
Ratlose Kunden. Welchen Schaden richtet es an, wenn die USA und Google nicht länger mit Huawei kooperieren? In dieser Washingtoner Denkfabrik für Sicherheitsfragen unterstützen sie den harten Kurs gegen Huawei. Chinas Telekom-Giganten sei schon lange nicht mehr zu trauen. Huawei ist ein Werkzeug des chinesischen Staats mit Verbindung zur Volksbefreiungsarmee und zum Ministerium für Staatssicherheit. Ja, sie verschleiern diese Verbindung, aber das heißt nicht, dass es sie nicht gibt. Und nach chinesischem Recht kann es kein chinesisches Unternehmen ablehnen, wenn das Ministerium für Staatssicherheit Forderungen stellt. Was also, wenn Huawei hier mitbaut, 5G-Netze zum Beispiel für autonomes Fahren? Wie abhängig machen sich Staaten von diesen beiden, Chinas Staatspräsident und der Huawei-Chef? Huawei betont immer wieder, ein unabhängiges Unternehmen zu sein und gibt sich heute selbstbewusst als weltweiter Vorreiter für 5G-Technologie. Unsere 5G-Pläne bei Huawei, so Ren Zhengfei vor Journalisten im Staatsfernsehen, bleiben vom Bann der USA unbeeinflusst. Keiner sonst ist in der Lage, Huawei bei der 5G-Technologie in den kommenden 2 bis 3 Jahren einzuholen. Am 4G-Netz ist Huawei in Deutschland bereits beteiligt. Ob es nun auch bei 5G mitmachen soll, ist die große Frage. Beim IT-Sicherheitskongress heute schlägt das zuständige Bundesamt vor, sich nicht nur auf ein Unternehmen zu konzentrieren.
Das heißt, dass es verschiedene Alternativen gibt und man nicht von einem alleine abhängig ist. Wir sehen in der jetzigen Zeit, Abhängigkeit von einem Land, von einem Unternehmen ist immer falsch.
Ob also Huawei oder Ericsson oder Nokia, die Bundeskanzlerin wollte zuletzt keinen ausschließen.
Da gibt es Sicherheitskriterien. Diese Kriterien sind allgemein formuliert. Und im Lichte zu diesen Sicherheitskriterien werden wir dann auch die Entscheidung für die entsprechenden Unternehmen fällen. Aber für uns sind die Kriterien der entscheidende Ausgangspunkt, nach dem wir entscheiden.
Noch keine Absage an Huawei, anders als in den USA. Erst das Dekret vom US-Präsidenten gestern, kündigt dann Google die Geschäfte mit Huawei. Jetzt die Lockerung und 90 Tage Aufschub für die Chinesen. Die USA und China im Clinch. Beim Bundesverband der Industrie dazu heute keine Antwort, was das für Deutschland bedeutet. Man müsse alles noch auswerten. Nicht nur Huawei-Nutzer wie Marie Römer hinterlässt das Thema offenbar leicht orientierungslos.
Und dazu begrüße ich im Studio den Leiter unserer Recherchekooperation, Georg Mascolo, der sich schon seit längerem mit dem Thema beschäftigt. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Wie sehr ist Ihrer Meinung nach Huawei tatsächlich ein Sicherheitsrisiko?
Ja, Misstrauen und Vorsicht ist schon angebracht. China ist kein Rechtsstaat. Aus China hat es viele Cyberangriffe auch auf Deutschland gegeben. Es gibt in China ein Nachrichtendienstgesetz, das jedenfalls auch Überzeugung der Bundesregierung, alle Unternehmen verpflichtet, mit dem chinesischen Staat zu kooperieren. Auf der anderen Seite muss man sagen, seit Jahren wird nach Fehlern in Hintertüren, Software-Lecks gesucht in Huawei Hard- und Software. Und bis heute hat niemand den Beweis dafür erbringen können, dass es für Spionage oder Sabotage genutzt wird.
Aber selbst wenn so ein Beweis bis jetzt noch nicht erbracht worden ist, wer sagt denn, dass nicht in Zukunft, wenn die Infrastruktur erstmal da ist, es vielleicht doch zu Spionage kommen könnte?
Ja, das ist ein Risiko, das man nicht ausschließen kann. Wer die Netze beherrscht, wer die Geräte beherrscht, der hat im Zweifel genau diese Möglichkeiten. Aber deswegen wird ja auch die Frage diskutiert, wie kann es eigentlich gelingen? Wie kann man weiter Huawei-Technik einsetzen und trotzdem dieses Risiko minimieren? Man muss sagen, dass die Briten es im Grunde vormachen. Durch die Entscheidung der britischen Telekom ist Huawei überhaupt erst nach Europa gekommen. Dann gab es eine Irritation in Großbritannien. War das eigentlich so eine richtig gute Idee? Und dann hat man eine Lösung gefunden und hat gesagt, Huawei muss dem britischen Nachrichtendienst sehr weitgehende Zugangsrechte einräumen, ein eigenes Labor außerhalb von London einrichten und muss da im Grunde seine Technik, seine Software vorführen. Also man hat nach Wegen gesucht, das Risiko zu minimieren, dass Huawei den Nachweis erbringen muss, dass mit ihrer Technik alles in Ordnung ist. Das soll jetzt in Deutschland gesetzlich nachgeholt werden. Wir, wenn man so will, holen das britische Modell jetzt nach. Und die Frage, die sich eigentlich nur stellt, ist, wieso brauchen wir eine solche Diskussion, um zu einer solchen Entscheidung zu kommen? Die Briten haben vorgemacht, dass eine solche Kontrolle sehr viel früher möglich gewesen wäre.
Aber das ist genau der Punkt. Wir brauchen ja beim Ausbau des 5G-Netzes zum Beispiel ja auch die günstigere Technik beispielsweise von Huawei und müssen ja die trotzdem irgendwie an Bord haben. Ist das dann der Kompromissweg, dass man sagt, man gliedert manches aus und hält manches vor?
Das ist jedenfalls der Weg, der sich abzuzeichnen scheint. Die USA haben ja sehr großen Druck ausgeübt. Wir erinnern uns, es gab sogar den Brief des US-Botschafters hier in Berlin, der gesagt hat, wenn ihr Huawei-Technik einsetzt, dann müssen wir darüber nachdenken, ob wir die Geheimdienstkooperation fortsetzen. Und trotz dieses erheblichen Drucks scheinen sich die meisten Länder Europas, Großbritannien eingeschlossen, für genau diesen Weg zu entscheiden, Huawei im Grunde aus den Kernbereichen des Netzes, da wo es besonders sensibel ist, herauszuhalten, aber sie nicht vollständig auszuschließen und die Teile, die eingesetzt werden, einer strengen Kontrolle zu unterziehen.
Der Druck der Amerikaner jetzt. Ich meine, die Huawei war schon seit langem im Visier der Amerikaner, auch schon vor Trump. Aber jetzt diese schwarze Liste. Geht es da wirklich nur um Sicherheit oder spielen da auch wirtschaftliche Aspekte eine große Rolle?
Ich bin nicht sicher, ob es zuallererst wirtschaftliche Überlegungen sind, die da in den USA eine Rolle spielen. Aber zur großen Irritation der Europäer und auch zu meiner überlagern sich hier erkennbar zwei Diskussionen. Die eine betrifft die Frage der Sicherheit, die man sicher bei Huawei stellen kann und stellen muss. Die zweite Frage aber, die in den USA diskutiert wird, ist, darf man eigentlich China den nächsten technologischen Sprung erlauben? Wir kennen ja eine lange Zeit, wo China im Grunde die Werkbank der Welt gewesen ist. Jetzt sehen wir Unternehmen wie Huawei, die durchaus Marktführer sein können. Und in den USA gibt es eine parteiübergreifende Entscheidung zu sagen, wir wollen nicht, dass die Chinesen das Internet beherrschen. Wir wollen nicht, dass sie in Bereichen der Hochtechnologie, sei es Telekommunikation oder künstliche Intelligenz, die Marktführerschaft erringen. Das heißt, wir erleben so ein Stück auch so einen technologischen kalten Krieg, der da stattfindet. Und Huawei ist so etwas wie das erste Schlachtfeld. Die USA sagen, diese Rolle dürfen sie in der Welt nicht spielen. Deswegen gibt es diese Überlegung, ja, ich würde sagen, beinahe so eine Art technologische Berliner Mauer zu bauen und zu sagen, die Bauteile, die Huawei bis heute aus den USA noch braucht, Chips beispielsweise, die stellen wir ihnen nicht zur Verfügung.
Und wir werden da jetzt reingezogen oder können wir uns da raushalten?
Nein, ich glaube, wir sind, was das angeht, gerade mittendrin und wir sind die Beobachter. Auf der einen Seite hängen wir, was die Sicherheit angeht, an den Amerikanern, sie sind unser engster Partner. Auf der anderen Seite haben wir kein Interesse an einem Handelskrieg mit China. Also wir versuchen, die Bundesregierung, auch viele andere europäische Staaten, versucht in dieser sehr schwierigen Gemengelage sich ja durchzumanövrieren und eine Entscheidung zu treffen, die weder die USA brüskiert, noch am Ende die Chinesen brüskiert.
Georg Mascolo, vielen Dank für dieses Gespräch.
Gern.
Der Streit um Huawei. Dazu jetzt ein Kommentar von Ariane Reimers vom Norddeutschen Rundfunk.
Chip-Technologie, Netzwerktechnik, Telekommunikation. Idealerweise könnte Deutschland beim Aufbau kritischer Infrastruktur immer auf eigene europäische Technik zurückgreifen. Nur leider gibt es die in wichtigen Bereichen gerade nicht. Wer also auf 5G nicht verzichten will, muss die Technik anderer nutzen, zum Beispiel die des chinesischen Konzerns Huawei. Nun gibt es die Befürchtung, dass sich in deren Produkten eine Hintertür zur Spionage verbergen könnte. Eine, die man jetzt nicht sieht, sondern die erst eines Tages mit einem Software-Update aufgespielt wird. Derartige Vorbehalte gelten erstmal für alle Tech-Konzerne aus allen Ländern. Bei Huawei sind die Sorgen eines möglichen Missbrauchs aber größer, denn in China sind Staat und Wirtschaft eng miteinander verflochten. Kein chinesisches Unternehmen kann sich Forderungen des Staats widersetzen, wenn etwa als Begründung die nationale Sicherheit angeführt ist. Wie sehr sich der chinesische Staat schon jetzt als Statthalter von Huawei versteht, zeigen die Reaktionen der Regierung nach der Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng in Kanada im vergangenen Dezember. Sie war auf Betreiben der USA wegen Bankbetrugs im Zusammenhang mit den Iran-Sanktionen festgesetzt worden. Erst wütende Protestnoten aus Peking, dann verhaften die chinesischen Behörden zwei Kanadier in China. Der Vorwurf Spionage. Offiziell hat das mit Huawei nichts zu tun, aber es gibt kaum Zweifel, dass es sich um eine Vergeltungsmaßnahme handelt. Und während Meng zumindest auf Kaution unter strengen Auflagen frei ist, ordnet China für die beiden Kanadier formelle Untersuchungshaft an. Wie sicher kann sich Deutschland also sein, dass Konzerninteressen nicht doch chinesische Staatsinteressen sind, mit allen Konsequenzen? Die Frage, ob und wie man sich auf Huawei einlässt, ist also weniger eine Frage der technischen Details, sondern es geht um Vertrauen, Verlässlichkeit und den Rechtsstaat. Am Ende ist es eine politische Entscheidung.
Ariane Reimers kommentierte. Die Lockerung der strengen Maßnahmen gegen den chinesischen Telekom-Ausrüster Huawei durch die USA hat die Börsen zunächst beruhigt. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jan Hofer.
Von der Entspannung profitierten verschiedene US-Firmen, die dem chinesischen Konzern zuliefern. Auch auf europäische Firmen könnte der Streit Auswirkungen haben. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Huawei liefert Bestandteile für US-Netze, über die US-Verbraucher im Internet surfen. Die Trump-Regierung lockerte deshalb Teile des Banns für die nächsten 3 Monate. Chinas Regierung gibt sich indes kämpferisch. Die USA unterschätzten die Stärke Huaweis. Ohne dessen Know-how sei der Aufbau des neuen 5G-Netzes undenkbar. Auch Europa hat selbst starke Netzwerkanbieter. Ericsson aus Schweden ist führend bei Patenten. Auch Nokia mischt kräftig mit. Ihre Aktien legen seit gestern zu. Die Firmen könnten von Huaweis Sperre profitieren. Investoren aber wissen, dass ohne Huawei der Netzausbau deutlich teurer werden und viel länger dauern würde. Bleibt es dauerhaft beim Ausschluss, zahlen die Rechnung am Ende die Kunden.
Die britische Premierministerin May hat im Parlament ein zweites Referendum über den EU-Austritt in Aussicht gestellt. In einer Rede nannte May aber als Bedingung, dass die Abgeordneten zuvor Anfang Juni dem Brexit-Abkommen zustimmen. Den Vertrag hat das Parlament bereits 3-mal abgelehnt. Oppositionsführer Corbyn erklärte, seine Labour-Partei werde das Brexit-Abkommen erneut ablehnen. Auch in den eigenen Reihen fehlt May weiterhin die Unterstützung für ein Ja zu dem Vertrag. In der tschechischen Hauptstadt Prag sind erneut Zehntausende gegen die Regierung von Premierminister Babiš auf die Straße gegangen. Sie forderten eine unabhängige Justiz und den Rücktritt der neuen Justizministerin. Hintergrund sind Vorwürfe, Babiš habe als Unternehmer unrechtmäßig Millionensubventionen der EU eingestrichen. Kritiker befürchten, die erst vor kurzem vereidigte Justizministerin könnte die Ermittlungen behindern. Bundesumweltministerin Schulze will gegen das Müllproblem durch Einwegbecher vorgehen. Anlass ist eine Untersuchung des Umweltbundesamtes, wonach solche Becher in Deutschland jedes Jahr 28.000 Tonnen Müll verursachen. In der Studie wird vorgeschlagen, ein Pfandsystem einzuführen. Schulze erklärte in Berlin, sie wolle außerdem die Becherhersteller stärker zur Verantwortung ziehen. Möglich sei ein Fonds zur Beseitigung von Müll. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft hat die Vorrunde der Weltmeisterschaft in der Slowakei mit einem überraschenden Sieg abgeschlossen. Gegen den bisherigen Tabellenführer Finnland setzte sich die DEB-Auswahl mit 4:2 durch. Das Viertelfinale hatte das deutsche Team bereits vorher erreicht. Gegner dort ist am Donnerstag Tschechien. Soweit die Kurznachrichten im Überblick. Und hier geht's weiter mit Ingo Zamperoni.
Es ist der höchste Feiertag der Katholiken und wurde zum größten Trauertag. Am Ostersonntag erschütterte eine ganze Serie von Attentaten auf Kirchen und Luxushotels Sri Lanka. Mehr als 250 Menschen kamen durch den Terror ums Leben. Auf den Tag genau einen Monat ist das nun her. Und so kamen viele Menschen heute zusammen, um Kerzen anzuzünden und in Gottesdiensten der Toten zu gedenken. Doch das ohnehin von Jahrzehnten des Bürgerkriegs gezeichnete Land kommt seit den Anschlägen nicht zur Ruhe. Betroffen ist vor allem der Tourismus, von dem die Wirtschaft des Landes so abhängig ist. Sibylle Licht.
Die Strände Sri Lankas gehörten zu den Traumzielen der Deutschen bis zu den Anschlägen am Ostersonntag. Jetzt sind die Hotelanlagen so gut wie leer. Wenn die letzten Gäste in diesem Ayurveda-Ressort abgereist sind, gibt es hier nur noch wenig zu tun.
Wir haben insgesamt so um die 50% Nachlass an unseren Kundschaft. Normalerweise werden wir auch jetzt im Mai dieses Jahr gut belegt und gut beschäftigt.
Der Hoteleigentümer hat 170 Angestellte. Es sind Unternehmer wie er, die seit dem Ende des Bürgerkrieges 2009 mit für den Aufschwung des Tourismus gesorgt haben. Die Ayurveda-Behandlung hier werden vor allem deutschen Touristen angeboten. Ihre gut bezahlten Jobs in der US-amerikanischen IT-Branche haben Ramia und Naveen aufgegeben. Auch sie gehören zur Gründergeneration nach dem Bürgerkrieg. Die beiden haben in der Hauptstadt Colombo dieses alte Haus am Hafen renoviert. Jetzt stehen viele Zimmer leer, aufgeben aber kommt nicht in Frage. Wir kehren zum Normalzustand zurück, der Betrieb läuft aber noch auf Sparflamme. Manche Fünf-Sterne-Hotels haben noch nicht wieder geöffnet. An den Hoteleingängen werden Autos, Taschen durchsucht, das alles gab es vorher nicht. Es herrscht noch Ausnahmezustand. Polizei und Militär kontrollieren auf den Straßen und noch immer werden Unterstützer der Selbstmordattentäter gesucht.
Das Auswärtige Amt hat nach den Anschlägen die Sicherheitshinweise so weit verschärft, dass von nicht notwendigen Reisen, also auch von touristischen Reisen, abgeraten wird. Daher bieten die deutschen Reiseveranstalter keine Reisen derzeit nach Sri Lanka an.
Gabriele Giacomuzzi hat das nicht abgehalten, nach Sri Lanka zu reisen. Sie hat ihre eigene Sicht auf die Lage.
Ich bin total entspannt. Unheimlich gut, ja. Doch, ich habe es nicht bereut, dass ich das Wagnis eingegangen bin, was es ja gar nicht war.
Für den Herbst sind im Ayurveda-Ressort wieder erste Buchungen eingegangen. In Sri Lanka hofft man, dass die Touristen bald wiederkommen.
Heftiger Regen und schwere Gewitter haben heute vor allem im Süden und in der Mitte Deutschlands für Überschwemmungen gesorgt. Hier bei Kassel hatte Tief Axel mit Starkregen Flüsse über die Ufer treten lassen. Vielerorts wurden Straßen überflutet. Menschen waren den ganzen Tag damit beschäftigt, ihre vollgelaufenen Keller leer zu pumpen. Carsten Schwanke, haben wir denn den Höhepunkt dieser Regenwelle überschritten oder geht es jetzt erstmal so weiter?
Nein, zum Glück haben wir diesen Höhepunkt wirklich hinter uns gelassen, obwohl es immer noch regnet und auch vor allem zum Beispiel am Alpenrand in dieser Nacht bis zu 20 weitere Liter dazukommen können pro Quadratmeter. Aber das meiste ist hinter uns und so viel ist heruntergekommen. Das sind die Regenmengen der letzten 48 Stunden. Überall, wo es gelb, orange, rot gefärbt ist oder pink, sind es mehr als 50 Liter gewesen, die heruntergekommen sind. Das reicht für lokale Überschwemmungen. Und die vier regenreichsten Orte an der Spitze wird der Mummelsee im Nordschwarzwald und Bad Tölz mit jeweils knapp mehr als 200 Liter pro Quadratmeter, in Scheidegg im Allgäu 180 Liter und in Schlüchtern, das liegt südlich von Fulda, waren es 125 Liter pro Quadratmeter. Blick auf die Regenradarbilder, da sehen wir, dass vor allem hier im Westen noch immer Regenwolken aktiv sind, die erneut Richtung Alpenrand ziehen. Und genau diese Wolken werden sich dort auch noch bis morgen Vormittag spätestens ausbreiten und auch ausregnen. Außerdem haben wir kräftigen Regen schon die ganze Zeit in Hamburg und im Süden Schleswig-Holsteins. Auch dieser Regen bleibt aktiv in der Nacht. Und im Osten gibt es Gewitter und Regenschauer. Einige von denen, gerade rund um Berlin, bringen ebenfalls noch einmal ordentliche Regenmengen. Morgen Vormittag sortiert sich das Ganze. Wir haben meistens einen stark bewölkten Himmel. Im Osten dann langsamer Regen Richtung Osterzgebirge, Zittauer Gebirge stärker wird. Und am Alpenrand regnet es noch. Ansonsten ist es schon trocken und ganz im Westen sehen wir die ersten Sonnenstrahlen. Am Nachmittag gibt es einen großen Sprung nach vorne, denn es wird aus Westen heraus immer freundlicher. Nur ganz im Osten bleibt es nass und am Alpenrand wirklich dann die allerletzten Regenfälle, die sich dort noch ausregnen. Die Temperaturen erreichen am Rhein 20 bis 22 Grad, unter den Dauerregenwolken in Sachsen oder in Berlin-Brandenburg nur 12 bis 14 Grad. Die weiteren Aussichten ganz kurz noch. Der Donnerstag überall sonniger, 20 bis 24 Grad, ähnliche Temperaturen auch am Freitag mit nur ganz vereinzelten Regenschauern. Es wird also besser.
Land in Sicht. Vielen Dank, Carsten Schwanke, für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit zwei Folgen Mord mit Aussicht. Und dann gegen 0.35 Uhr meldet sich Konstantin Schreiber mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.